ARD.
Ich bin Frank König, hallo. Kurzer Hinweis in eigener Sache zu dieser Meilensteine-Folge. Wir mussten mal wieder aus Personalgründen umplanen und diese Folge ziemlich kurzfristig stemmen. Klasse, dass Doro Pesch spontan für uns Zeit hatte, da sind wir sehr dankbar. Und weil wir alles ein bisschen mit der heißen Nadel stricken mussten, ist nur eine Verbindung über Handy möglich gewesen. Darum bitten wir zu entschuldigen, wenn es an der einen oder anderen Stelle mal etwas zischelt oder ploppt.
SWR 1, Meilensteine. Alben, die Geschichte machten.
Die Platte ist immer noch eine der besten Priest-Platten überhaupt.
Man, you're really living after midnight.
Wir waren alle so froh, dass wir es überlebt haben.
Die Jungs hatten wirklich viel Spaß im Anwesen von Ringo Starr.
Wo war der eigentlich?
Vielleicht Geld zählen, keine Ahnung.
Und alle liegen sich in den Armen. Meistens haben die Tränen in den Augen.
Die sind ja alle total lieb.
Jetzt steht mein Papa mit der Geige in der Bank.
Ich bin Frank König, hallo. Wir lassen es heute krachen. Breaking the Law von Judas Priest Album British Steel, das mit Erscheinen dieser Meilensteine-Folge vor genau 45 Jahren rausgekommen ist. Aber bevor wir über diesen Meilenstein des Heavy Metal und New Wave of British Heavy Metal sprechen, muss ich nochmal danklos werden. Ihr seid einfach unglaublich aufmerksame Hörerinnen und Hörer. Wir bekommen so viele Mails, die unser Wissen erweitern und uns nochmal auf einzelne Aspekte von Alben und Künstlern hinweisen, die uns zuweilen auch überraschen. Ich habe ja in der Folge zu David Bowies Young Americans sehr über den meiner Meinung nach absurden Vergleich von David Bowie mit einem Chamäleon gelästert. Wir hören noch mal rein. Ein Chamäleon zeichnet sich dadurch aus, dass es zur Tarnung die Farbe seiner Umwelt annimmt. David Bowie war kein Chamäleon. Er war das krasse Gegenteil. Er wollte sich nicht tarnen. Er wollte auffallen. Oskar aus Hamburg hat das gehört und gleich an meilensteine@swr.de geschrieben und mit seiner Mail aufgedeckt, dass ich wohl mit profundem Halbwissen geglänzt habe. Oskar ist jetzt am Telefon. Hallo Oskar.
Moin Frank.
Warum darf man David Bowie doch ein Chamäleon nennen? Erzähl es uns.
Ja, das ist ja ein altbekannter Irrglaube, sag ich mal. Oder allgemein denken alle, dass ein Chamäleon sich tarnen will und deshalb die Farbe wechselt. Tatsächlich ist aber der Farbwechsel eher für die Kommunikation da, also bei der Balz zum Beispiel. Aha. Oder Aggression, um andere Chamäleons zu bedrohen. Oder auch um Zufriedenheit und Glück auszudrücken. Insofern denke ich, dass, auch wenn ich diesen Ausdruck auch nicht so richtig toll finde, weil es so ein bisschen sehr auf das Äußerliche abzielt, passt es ja schon, wenn es der Farbwechsel zum Ausdruck von Emotionen da ist beim Chamäleon. So ähnlich ist es bei David Bowie ja auch, dass er sich zu jeder neuen Phase verändert hat.
Das ist super, ey, ich habe was dazu gelernt und da, ja, ich muss mich ein bisschen für mein Halbwissen entschuldigen. Toll, super, ich habe nicht aufgepasst im Bio. Vielen Dank, Oskar.
Ja, sehr gerne.
Viel Spaß noch bei den Meilensteinen. Mach's gut, ciao.
Jo, bis dann, ciao.
So, aber jetzt wieder zurück in die härteren Gefilde. British Steel ist am 11. April 1980 rausgekommen, der Geburtstag dessen, was man auch, ich hatte es erwähnt, The New Wave of British Heavy Metal nennt. Auf diesen Begriff werden wir nochmal gleich genauer eingehen. Das Portal Allmusic schreibt, dass das Album die glorreichen Tage des Heavy Metal in den 1980er Jahren einläutete. Und wer von euch jetzt denkt, 1980, glorreiche Tage des Heavy Metal, ach Frank, das hat ja mal so überhaupt nichts mit den Beatles zu tun. Tja, weit gefehlt. Der Geist der Fab Four spielt mit, Ringos Essbesteck ebenso, seine Milchflaschen gehen zu Bruch und das Album ist in dem Raum aufgenommen worden, in dem John Lennon dereinst Imagine sang. Auch dazu später mehr. Und wer die Platte damals in der europäischen Pressung das erste Mal aufgelegt hat, der hat gehört, dass dieser neue Judas Priest Sound rau und hart und gleich auf die 12 geht. Hier ist der Opener Rapid Fire. Die glorreichen Tage des Heavy Metal haben also in den 80ern begonnen und eine, die damals dabei war und bis heute dabei ist, ist Doro, the Queen of Heavy Metal, Pesch. Und die ist heute bei unser Gast. Herzlich willkommen, Doro.
Oh, Dankeschön. Ja, Mann, so eine tolle Sendung und so. Und da bin ich natürlich gut im Thema, weil ich liebe Judas Priest. Und es war auch meine allererste große Tour. Und wir haben viele gemeinsame Sachen gemacht. Und natürlich die British Steel, die hat mich ja total beeinflusst. Also immer noch eines der geilsten Platten überhaupt, finde ich.
Ja, also wir sind jetzt schon alle super gespannt. Und auf der Musikredaktion von SWR1 ist unser Mann für verzerrte Gitarren und Headbang dabei, Patrick Schütz. Hallo, Pat.
Guten Tag.
Schauen wir mal aufs Erscheinungsjahr 1980. Da kommen wir wieder an der anderen Dame des Heavy Metal nicht vorbei. Das ist die eiserne Lady Margaret Thatcher, Premierministerin in UK, die mit ebenso eiserner Hand ihre neoliberale Wirtschaftspolitik durchsetzt. Das führt zu sozialen Verwerfungen, Arbeitslosigkeit und vielerorts auch Hoffnungslosigkeit, vor allem bei Jugendlichen in UK. No Future, der Schlachtruf der Punks, spiegelt diese Hoffnungslosigkeit wider. Wir haben schon oft davon erzählt, wie sehr die Zeit von Margaret Thatcher als Premierministerin die Musik und die Jugendkultur in Großbritannien beeinflusst hat, kommen wir auch beim Album British Steel noch drauf zu sprechen. In den USA wird Ende des Jahres der Republikaner Ronald Reagan zum Präsident gewählt, Margaret Thatchers Bruder im Geiste, könnte man sagen. Die Geiselnahme der amerikanischen Botschaftsangehörigen in Teheran lässt die Welt den Atem anhalten, genau wie der erste Golfkrieg zwischen Irak und Iran. Die Sowjetunion ist 1979 in Afghanistan einmarschiert, der Westen boykottiert daraufhin 1980 die Olympischen Spiele in Moskau. Wenn man so will, markiert das Jahr 1980 also den Beginn einiger Krisen, die noch heute aktuell sind. In Danzig streiken Werftarbeiter für mehr Rechte und Freiheit in Polen. Der eiserne Vorhang bekommt so erste kleine Risse. Und in Deutschland wird Helmut Schmidt wieder zum Bundeskanzler gewählt. Die Grünen werden gegründet. Deutschland wird Fußball-Europameister. Tja, und am 8. Dezember wird John Lennon in New York ermordet. Ich bin damals so schockiert, dass ich vergesse, eine Französischarbeit zu schwänzen. Ich bekomme eine 6, wechsle die Schule und gründe eine Band. Insofern auch für mich ein entscheidendes Jahr. In den Jahressinglecharts in Deutschland steht die Goombay Dance Band mit Son of Jamaica auf 1. Auf 2 steht die Single eines Meilensteins aus dem Jahr 1979. Pink Floyd, Another Brick in the Wall, Part 2. Den nächsten Meilenstein von 1980 besprechen wir im Oktober. Kommt aus Deutschland, Monarchie und Alltag von den Fehlfarben.
Keine Atempause, Geschichte wird gemacht, das geht voran. Keine Atempause, Geschichte wird gemacht, das geht voran.
Doro, natürlich frage ich dich, warum British Steel für dich ein Meilenstein ist. Du hast ja genau zu dieser Zeit, Anfang der 80er, auch mit deinen ersten Metal-Bands losgelegt. Ab 82 ging es dann mit Warlock so richtig ab. Ihr seid sogar, du hast es erwähnt, Support für Judas Priest gewesen. Kann man sagen, dass du in deiner musikalischen Sozialisation, in Anführungszeichen, ein Kind von Judas Priest und British Steel bist?
Ja, absolut, absolut. Also ja, wir haben uns ja zusammengetan als Warlock 1982, aber ich hatte schon 1980 angefangen, da hatte ich meine erste Band gehabt, die hießen Snakebite und wir waren riesige Judas Priest Fans und es war unglaublich, die Szene war noch ganz jung, war wirklich noch ganz klein in Deutschland, aber schon intensiv und wir haben natürlich oft ja Judas Priest im Konzert gesehen. Ich bin manchmal 500 Kilometer gefahren, um die Band zu sehen und ich war immer ein riesen Fan. Ich lieb Priest nach wie vor und dann hatten wir das große Glück, unsere allererste große Tour zu kriegen. Das war 1986. Das war die Fuel for Life Tour. Da hatte Priest gerade das Turbo-Album draußen und ja, und da sind wir dann zusammen auf Welttournee gegangen und bis heute sind wir befreundet geblieben und haben auch viele, viele schöne Sachen zusammen gemacht. Unter anderem hat Rob Halford 2 Duette auf meinem neuen Album mit mir eingesungen, wo ich natürlich total happy bin und so stolz drauf. Also die alten Helden, das ist immer noch für mich die Welt.
Warum ist das Album für dich persönlich ein Meilenstein?
Also ich finde, es war halt so ein Spiegel der Zeit und die Songs waren halt super. Also von Breaking the Law, den ich übrigens auch gecovert habe mit Udo Dirkschneider übrigens, der Ex-Sänger von Accept und Metal Gods, United, ach, also die besten Songs und natürlich Living After Midnight. Also ich finde von den Songs, das war einfach unglaublich gut, unglaublich stark. Das ganze Line-Up war super, also von Rob Halford als Sänger, Glenn Tipton, KK Downing als Lead-Gitarristen, Ian Hill als Bassgitarrist und Dave Holland
Drums, der ist ja nicht mehr dabei, aber das war schon ein Wahnsinns-Line-Up und ja, und die Platte, ich würde sagen, ist immer noch eines der besten Priest-Platten überhaupt.
Pat, erzähl uns mal die Geschichte von Judas Priest und die Vorgeschichte von British Steel vor allem.
Ja, also bevor British Steel rausgekommen ist, war auf jeden Fall einiges los bei Priest, kann man sagen. Ist ja schon die 6. Studioplatte der Band. Und man muss wirklich sagen, die Jungs haben fast öfter ihre Bandmitglieder gewechselt als ihre Unterhosen. Formulieren wir es mal nett. Sie waren in einer Findungsphase, ja, könnte man vielleicht sagen. Also von ihrer Gründung 69 bis 80 waren insgesamt 21 unterschiedliche Musiker bei Judas Priest dabei. Es war wild, muss man wirklich sagen. Und musikalisch war es erstmal gar nicht so wild am Anfang. Klar, Priest war immer eine Gitarrenband, aber anfangs waren die Jungs noch eher so eine richtige Heavy-Blues-Rock-Band und das auch noch nicht in Nietengürtel und Leder, sondern eher in Hippie-Gewändern, kann man sagen. Aber das Spannende ist ja, dass sich Judas Priest immer weiterentwickelt haben, auf jegliche erdenkliche Art und Weise. Sie wurden härter, sie wurden progressiver zwischendrin auch, also die Musik wurde deutlich komplexer und dann mit dem Vorgängeralbum von British Steel, also mit Killing Machine, da wurde es dann eingängiger, da wurde es weniger komplex, sondern ja, so ein bisschen popmusikalischer in den Strukturen, kann man schon sagen. Also fast schon radiotaugliche Songs zum Mitsingen. Das war dann so ein bisschen das Konzept hinter der Härte. Aber auch neben der Musik haben sich Priest ja immer wieder weiter verändert. Ich sagte Hippie-Gewänder und dann kam immer mehr Leder und immer mehr der Nieten-Look dazu. Und plötzlich passte bei der New Wave of British Heavy Metal, was es ja werden sollte, irgendwie alles zusammen. Der harte Look, der harte Sound, die Motorräder, alles gehörte irgendwie so dazu. Und es war wie so ein Goss. Alles hat sich sehr organisch ergeben, es ist gewachsen, so Step by Step, nicht zu schnell, zu gewollt, sondern es kam mit der Zeit. So, man hat Sachen ausprobiert, Sachen gingen, die guten hat man behalten, die schlechteren gingen dann sozusagen wieder weg, bis man sich selber gefunden hatte. Naja, und ich glaube auch genau das, dieses organische Wachsen, ist genau das, was Judas Priest so erfolgreich gemacht hat und auch über so einen langanhaltenden Zeitraum ihnen den Titel Metal Gods eingebracht hat, kann man ja sagen. Und ich bin mir sicher, weil bei British Steel dann alles so gut zusammengepasst hat und die Fans die Platte ja geliebt haben. Ich meine, einen dieser größten Fans haben wir neben uns in der Leitung sitzen mit Doro. Naja, man kann vielleicht sagen, mit British Steel ist es, um es in Metal-Sprache zu sagen, ist die aufkeimende Flamme der New Wave of British Heavy Metal dann zu einem, ja, zu einem Feuersturm geworden.
Wow, schöne Formulierung. und auch wenn die New Wave of British Heavy Metal ihre Ursprünge ja auch im Punk hat, schnelle verzerrte Gitarren, so ein Rebellionsgefühl, aber anfangs waren die Punk-Fans und Metalheads ja gar nicht so grün, oder Doro? Du bist ja von Anfang an dabei. Wie sind die da miteinander umgegangen? Was ist deine Erfahrung?
Ja, also das hat sich natürlich später geändert. Irgendwann lag man sich Arm in Arm, aber am Anfang, ja, also die Metals und die Punks, die waren, ja, das war eher feindselig und ich hatte meinen allerersten Auftritt in meinem Leben, hatte ich in so einem Punkschuppen. Das war total hart. Also es war in Düsseldorf, in so einer, ja, das war eine Kiefernstraße, so eine ganz, ja, dunkle Neighborhood und es war eigentlich ein Punkclub. Und dann kam der Promoter bei uns in den Proberaum, der war nicht weit weg und er meinte, ey Leute, wollt ihr nicht einen Gig spielen? Und wir, ja, was macht man denn so beim Konzert? Er meinte, ihr macht ganz genau dasselbe, was ihr im Proberaum macht, nur vor Leuten. Und dann haben wir gesagt, ja, wissen nicht. Und ich meine, es gibt auch 50 Mark. Und das war damals wirklich unglaublich wichtig, weil die Proberaummiete, die war schon damals so 250 D-Mark. Keiner hatte gearbeitet, keiner hatte Geld. Haben wir gesagt, gut, wir machen's. Wir dann unser Equipment so über die Straßen geschleppt, dahin in den Club. Ja, und dann füllte sich so der Laden. Dann waren ungefähr 30 Metaller da und die Freunde so von unseren anderen Metal-Bands so in den Proberäumen. Ja, und es kamen so 120 Punks. Ja, und dann ging es ab. Und dann war ein Punk dabei, der war total betrunken, hat die ganze Zeit so eine Waffe auf mich gezielt. Und ich denke, ey, spinnt der? Ich dachte, ist das ein Spaß? Naja, und dann irgendwann hat er sich so die Kante gegeben, ist auf die Bühne gefallen wegen zu viel Alkohol. Ja, und dann haben unsere Metal-Freunde halt die Waffe genommen, mir feierlich übergeben. Meinten, Doro, die ist die ganze Zeit geladen. Dann dachte ich mir, ah, okay, ist ja interessant. Ja, und dann haben wir weitergespielt und irgendwann hatten die Punks keinen Bock mehr auf Metal, sind auf die Bühne, haben die Bühne gestürmt. Er
erstmal die ganzen Gitarrenbässe, alles zerstört, ins Drumset getreten. Ja, oh, und dann war Totenstille. Wir haben uns hinter unsere Marshall-Türme versteckt. Ja, und dann meinten die, ja, ey, dann mach doch jetzt weiter. Ja, und dann hat der Gitarrist auf einer Seite gespielt, der Drummer irgendwie so mit einer kaputten Trommel. Ja, und das war mein erstes Konzert und zwar wirklich unter Lebensgefahr und wir waren alle so froh, dass wir es überlebt haben. Und ja, und ich dachte, jedes Konzert wird so sein wie das erste, aber war nie wieder. Und dann Heavy irgendwann Jahre später hat man sich auch angefreundet. Aber ja, es waren zuerst so harte Fronten da, das stimmt.
Aber spannend, dass du genau nach dieser Erfahrung einfach noch weitergemacht hast. Ich glaube, ich hätte nie in meinem Leben ein zweites Konzert gespielt danach.
Ach, ich war immer auf Abenteuer zu haben und je härter und je wilder es zuging, das habe ich echt geliebt. Und damals gab es ja auch noch die Tradition, wo man sich dann bei den Punks die Rasierklingen an die Lederjacken geklebt hat und dann Pogo getanzt hat. Und dann war man total happy, wenn alle Blut überströmt war. Aber man war glücklich. Es war halt das volle Leben. Und das habe ich halt damals auch so geliebt. Deswegen, ja, so Gefahr, das war sogar noch was Schönes. Und es war jetzt nichts Schlimmes. Also ich habe auf jeden Fall weitergemacht. Gerade nach dem ersten Konzert dachte ich mir, oh, jetzt geht's los. Also es hat dem keinen Abbruch getan, ja.
Kommt daher der Begriff Blut, Schweiß und Tränen eigentlich? Ich weiß es nicht.
Pat, die Vorgeschichte zu British Steel hast du schon erzählt. Knüpfen wir jetzt beim Album selber an. Wie ist die Platte dann selbst entstanden?
Ja, für British Steel wollten Priest halt wieder genau da anknüpfen, wo sie mit dem Vorgängeralbum Killing Machine aufgehört hatten. Mhm. Also harten Sound, aber eingängig sollte es sein. Also das war schon auf kommerziellen Erfolg ausgerichtet, kann man sagen. Also da erkennen wir vor allem jetzt in den Refrains auch starke Pop-Elemente, was ich eben schon meinte. Da hören wir gleich noch rein, was die Harmonien angeht. Also dass sich Songs wie United oder Breaking the Law ja auch unglaublich einfach mitsingen lassen. Also soweit der Plan, ein hartes Rockalbum, ein hartes Metal-Album, was aber eingängig sein sollte. Also das war der Plan. Mhm. Und wenn man jetzt kommerziell erfolgreich sein möchte, dann geht man vielleicht auch zu den Aufnahmen dahin, wo schon erfolgreiche Popmusik entstanden ist. Ja, und in England ist eine Adresse dafür Tittenhurst Park. Habe ich doch schon mal gehört, denkt man sich vielleicht. Ja, richtig. Das ist nämlich das Anwesen von John Lennon gewesen, tatsächlich von den Beatles, beziehungsweise zu der Zeit war es dann schon in der Hand von Ringo Starr. Und das ist auch das Anwesen, bei dem John Lennon zum Beispiel Imagine aufgenommen hat, du hast es erwähnt. Mhm. Also die Luft dort, die roch schon nach Erfolg und nach erfolgreicher Popmusik, kann man wirklich so sagen, glaube ich. Und das Spannende ist, auf diesem Gelände, da gab es auch ein Tonstudio. Da hat die Band sich am Anfang ausprobiert, Startling Studios heißt es, glaube ich. Aber das hat Judas Priest so gar nicht getaugt. Also sind sie direkt in das Haus von Ringo Starr gegangen. Nicht in das Studio, nein, einfach ins Haus. Und da hatte dann jeder von Judas Priest seinen eigenen Raum. Also in einem Raum wurde eine Gitarre aufgenommen, in dem anderen eine andere. Naja, und die Drums, die wurden halt in der Eingangshalle quasi einfach aufgebaut. Schön groß, wenn man den Platz hat, warum nicht nutzen? Naja, und über dieses Haus, das hat auch viel, viel mehr geboten als nur viel Platz, sprechen wir gleich noch drüber. Denn auch einige Gegenstände aus Ringo Starrs Bestand sozusagen wurden zur Vertonung dieses Albums genutzt.
Den Meilensteine Podcast gibt es in der ARD Audiothek und wer ihn abonniert, verpasst keine Folge. Heute ziehen wir die Platte mal falsch rum aus der Hülle und beginnen mit der zweiten Nummer der B-Seite. Das hat einen Grund, denn verraten wir euch auch gleich. Living After Midnight war auch die erste Single von British Steel. Ich würde sagen, radiotauglicher Schwermetall. Tja, da stehen sie.
Ah, das ist so einfach zu spielen. Rein theoretisch.
Ja.
Loaded.
I'm gonna get up to score again. Loaded, loaded. I come alive in a neon light.
Living After Midnight, bevor Story jetzt eine spannende Geschichte zu dem Song und ihren Erfahrungen damit erzählt. Fans wissen natürlich, wovon ich spreche. Erstmal zur Entstehung. Man wird es angesichts des Titels kaum glauben, es war mitten in der Nacht, Pat.
Ja, das ist absolut richtig. Also, aber vorher erstmal, also dieser Song, der verkörpert ja, glaube ich, wie kein zweiter den Zeitgeist der Jugend Ende der 70er, Anfang der 80er in Großbritannien. Wir haben ja über die politische Situation und Margaret Thatcher schon gesprochen. Mhm. Und die rebellische Jugend, die hatte ja sowas von überhaupt keinen Bock auf Establishment, auf Regeln. Also in der Generation war ja bei den Punks sowieso schon das Motto No Future. Mhm. Wir wollten lieber hedonistisch leben, wir wollten feiern und das zwar jetzt und nicht irgendwann in der Zukunft. Also, naja, damit haben Priest, also mit Living After Midnight, einfach voll ins Schwarze getroffen, wenn sie davon singen, wie man aufgeladen durch die Nacht zieht, bis zum Morgen rockt und vielleicht noch ein paar, sagen wir mal, lose Liebschaften pflegt. Naja, also das musste natürlich ein Mega-Erfolg werden bei dem Background. Dazu dann diese Harmonien, die eigentlich ganz einfach auf- und abgehen. Dem Song kannst du auch gut nach 5 Pints, glaube ich, noch ganz gut folgen und ihn auch noch mitsingen. Und jetzt ja, der Titel, ne, des Songs Living After Midnight, den hatte die Band erst als Priest schon im Studio, also in Tittenhurst Park waren. Gitarrist Tipton, der hat gerne mal nachts um 4 auch noch schön laut Gitarre gespielt und dann damit auch mal Sänger Rob Halford geweckt. Und der meinte dann wirklich, man, you're really living after midnight. Ja, und boom, das war's.
Es gibt von Living After Midnight unzählige Coverversionen, was auch klar für die Qualität des Songs spricht. Eine davon ist vergleichsweise aktuell. Wir hatten es eben schon davon und kommt von unserem heutigen Gast Doro. Zusammen mit niemand geringeren als Rob Halford persönlich. Hier kommt Living After Midnight in der Doro-Version von ihrem Album Conquerors Forever Strong and Proud. Also mal eine ganze Spur fetter, oder?
Da merkt man die 40 Jahre dazwischen, oder?
Doro, wie ist dazu gekommen, dass du den Song und übrigens auch Bonnie Tylers Nummer Total Eclipse of the Heart mit Rob Halford nochmal neu aufgenommen hast?
Ja, ach, das ist eine kleine Geschichte. Also wir haben vor 2 Jahren haben wir auf dem Hellfest gespielt. Das ist in Frankreich so das größte Metal-Rock-Festival, so ähnlich wie Wacken. Und wir haben uns hinten so ein bisschen unterhalten, Backstage. Ja, und dann hatte Rob mich gefragt, was ich gerade mache. Und ich habe gesagt, ja, wir machen gerade die neue Platte fertig, ist schon bald fertig, wird super. Ja, und dann haben wir uns beide so angelächelt, so mit dem Äugchen geknipst und meinte Rob, ey, das wäre ja eigentlich Zeit, dass wir mal was zusammen machen. Und meinte, oh, das wäre mein Traum, das wäre so super. Und dann meinte, hast du eine Idee, was möchtest du gern machen? Und dann habe ich gesagt, ja, Breaking the Law habe ich ja schon mit Udo Dirkschneider aufgenommen und den spielen wir auch immer regelmäßig in unserem Set. Ich würde gern Living After Midnight. Und dann meinte, okay, ja, super, ey, ich liebe den Song, lass uns machen. Meinte, und ich habe aber auch einen Song, den ich immer schon mit dir machen wollte. Und dann habe ich gesagt, welcher ist das? Meine Total Eclipse of the Heart von Bonnie Tyler. Und da war ich total geschockt. Und meinte ich, echt? Und dann meinte er, ja, ich liebe den Song. Ich wollte ihn schon immer mit dir aufnehmen. Und dann haben wir gesagt, komm, wir machen beide. Und dann haben wir beide gemacht. Und Living After Midnight war dann war unsere zweite Single von dem neuen Album. Also Conquerors, Forever Strong and Proud. Das vor einem Jahr rauskam. Ja, und dann die 5. Single war Total Eclipse of the Heart mit so einem wunderschönen Video. Und Rob Halford ist da ins Studio gegangen, hat dann auch so Handschuhe angezogen mit Laser. Also ist total super rausgekommen. Und ich finde auch beide Songs sind so schön rausgekommen. Auch Total Eclipse of the Heart, halt die Metal-Version von dem Song. Und es war ja eine Jim Steinman-Produktion. Also es war unglaublich schwierig, auf das Level zu kommen, weil Jim Steinman war ja damals ein absoluter Crack. Mhm. Und ja, und da haben wir viele Wochen dran gebastelt. Also alle zusammen. Rob Halford, ich, mein Tontechniker, der Andreas Bruhn und der Andy Sneap, der jetzt bei Priest Gitarre spielt und auch ein super Produzent ist von vielen Bands, zum Beispiel Accept oder Saxon und Judas Priest natürlich. Ja, und dann haben wir halt zusammen den Song so auf das Level gebracht, was es brauchte. Und ja, und ich bin ganz glücklich, beide Songs und so einen Duettpartner zu haben. Ach, das ist für mich wirklich, ist einmalig, ist so schön. Ich freue mich, wenn wir den irgendwann live zusammen singen. Und das machen wir bestimmt irgendwann in der nahen Zukunft, ja.
Ja, ich finde ja, dass man auch hört, wie viel Spaß ihr dabei irgendwie hatte. Das ist total geil. Und ich finde auch übrigens, dass sich eure beiden Stimmen mega gut ergänzen. Vincent. Also von Vincent, wenn es nach mir geht, gerne mehr davon.
Ja, oh schön. Oh, werde ich Rob Helford ausrichten. Wir werden es ja sehen diesen Sommer bei den Sommerfestivals. Ja, mache ich. Und ich werde ihm auch sagen, dass es ja kam gut an. Also er hat es auch schon von vielen Fans gehört. Also die Fans waren begeistert.
Sehr schön. Gehen wir zurück zur A-Seite. Die zweite Nummer ist Metal Gods. Und hier gibt es schon einen ordentlichen Einsatz von Ringo Starrs Hausrat zu hören. Wer dazu gleich? Hier kommt Metal Gods.
Ich finde es immer toll, wenn so Songs so ein bisschen behäbig sind. Das demonstriert so ein bisschen so die Macht und die Wucht
dahinter. Ja, klar. Das ist ja eigentlich Heavy Metal, oder?
Ja.
Metal Gods.
Laser beating hearts. Ripping men apart.
Götter aus Metall. Es geht um Roboter, die nach der Weltherrschaft greifen. Kann man sich heute auch ganz gut vorstellen. Viel Science-Fiction ist drin. Vielleicht ist es heute gar nicht mehr so viel Science-Fiction. Inspiriert unter anderem von einem anderen Meilenstein-Pad.
Ja, ein ganzes Potpourri ist sozusagen da drin, wovon sich Rob Halford hat inspirieren lassen. Es gab zum einen natürlich Queen, das Albumcover von News of the World. Also kurz, der große eiserne Roboter. Also man könnte sagen, der Metal-Gott, der so ein paar Menschen in der Hand hält oder sie gerade dabei ist zu zerquetschen. Also sehr, sehr bedrohlich sieht das Ganze aus. Gut, und im Song geht's um metallene Götter, die die Welt vernichten wollen. Da gibt's natürlich auch eine literarische Vorlage, kennen wir, H.G. Wells, Krieg der Welten. Ja, also Rob Halford war zu der Zeit, hat er auch gesagt mal, sehr, sehr besessen von Science Fiction, hat unglaublich viel gelesen, was das angeht.
Ich hatte es ja schon erwähnt, unter anderem musste Ringo Starrs Besteckkasten dran glauben.
Ja, der hatte vermutlich die härteste Zeit seines Lebens. Also Rob Halford hat in einem Interview erzählt, dass er diesen Besteckkasten für das marschierende Geräusch, was später kommt im Song, vermutlich 100-mal hochgehoben und wieder fallen gelassen hat. Also es war wirklich eine harte Zeit für diesen Besteckkasten. Aber naja, die Jungs hatten wirklich viel Spaß im Anwesen von Ringo Starr. Also durch die Hütte zu laufen, zu gucken, ja, was können wir noch Metallisches irgendwie sammeln und irgendwo drauflegen und draufhauen.
Wo war der eigentlich während der ganzen Zeit?
Vielleicht Geld zählen, keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall haben die sich viele Sachen zusammengesucht in diesem Haus, die irgendwie metallisch klingen könnten für diesen Song. Also die haben sich da wirklich ausgetobt. Es gab Gitarrenseiten, die auf Flight Cases, also so Kisten, wo so Holzkisten, wo so Gitarrentechnik und sowas drin ist, draufgeschlagen haben, dann Hall drüber gelegt haben. Es gab Billardkös, die gegen irgendwas geschlagen wurden. Ja, also es war damals ja anders. Man musste ja alles selber machen, 1980. Ich bin ja nicht einfach online gegangen auf www.soundeffekte.de, keine Ahnung, ob es die Adresse gibt, und hab mir irgendwas runtergeladen, sondern das war ja wortwörtlich Handarbeit, die da passiert ist. Und der Song Metal Gods hat Judas Priest dann ja auch eben genau diesen Beinamen gegeben und eingebracht. Also bei der Pionierleistung, die sie da erbracht haben, finde ich, kann man ihnen diesen Titel durchaus gerechtfertigt mal verleihen. Und Rob Halford hat sich den Titel ja auch sichern lassen. So, und an dieser Stelle mal die Frage an Doro. Du bist die Queen of Heavy Metal. Ist das auch geschützt?
Ja, das ist auch geschützt. Ja, das hat der Manager schützen lassen. Ja, weil heutzutage, man weiß ja nie. Und es ist auch geschützt. Ja, was gar nicht so einfach war, weil das Wort Queen ist ja von der Band Queen geschützt worden. Aber wir haben Metal Queen oder Queen of Metal schützen lassen. Aber das hat was gedauert. Also das war nicht ohne. Und also der Manager, der denkt halt mit. Also ich mache gern Musik, ich stehe gern auf der Bühne und ja, und die Manager, die müssen halt auch was zu tun haben, deswegen, ja.
Jetzt wollen wir die Haushaltsgegenstände aber noch mal hören, Pat, oder?
Ja, sicher doch. Zeig mir den Besteckkasten.
Ringos Besteckkasten, da ist er.
Und auch da finde ich, dass dieses Marschieren, weil es ja leicht laid back, das ist so ein bisschen hinter dem Beat, das hat aber auch noch so dieses Machtdemonstrative irgendwie. Ja. Ne?
Ups.
Machen wir gleich mal weiter mit dem Hausrat von Ringo Starr. Der spielt nämlich auch im nächsten Song eine Rolle. Ein Song, den es auch in der Version von Doro gibt, Breaking the Law, war auch als Single erfolgreich. Heute einer der größten Heavy-Metal-Songs überhaupt. Und das, obwohl die Nummer mit gut 2,5 Minuten für Metal-Verhältnisse extrem kurz ist. Da lässt Punk grüßen. Hier kommt Breaking the Law.
Der Break.
Grandios. Grandios. Wie der Song an der Stelle auch die Stimmung wechselt, ne? Mit, ja. durch diesen Break. Wunderbar. Inhaltlich passt er ja auch 100%, du hast es erwähnt, in diese Thatcher-Ära in Großbritannien, Pat.
Ja, wir haben genau schon über Maggie Thatcher gesprochen. Gesellschaftlich eine super, super unruhige Zeit in Großbritannien. Viele Arbeitergruppen haben gestreikt, die Bergleute haben gestreikt, die Stahlindustrie hat gestreikt, ja. Die Autoindustrie hat gestreikt. Eigentlich haben gefühlt alle aus dieser großen Industrie gestreikt. Es gab viele Krawalle auf den Straßen. In der Jugend, die haben wirklich eine sehr, sehr unsichere Zukunft geschaut.
Große Jugendarbeitslosigkeit.
Genau, große Jugendarbeitslosigkeit gab es. Ja, und Rob Halford wollte einfach in seinem Text dieses Gefühl irgendwie einfangen. Und dieser steigende Druck in der Gesellschaft, den gibt's auch im Song nochmal so explizit irgendwie zu hören, finde ich. Also so habe ich das aufgenommen. Also wenn die Situation musikalisch eskaliert. Wir haben quasi dieses zerbrochene Glas, wir haben die Polizeisirenen und dann setzt das Hauptriff nochmal ein und dann kommt dieser Druck, der immer steigt. Wir haben einen Schlag, wir haben zwei Schläge und dann geht's quasi in die Achtel und dann geht's in die Sechzehntel. Wir hören mal ganz kurz rein. Das ist diese Wut, die sozusagen in meiner Wahrnehmung da reinsteigert und eskaliert. Da bricht das Glas. Und jetzt der Schlag. Eins, zwei, drei. Eins, zwei.
Ja.
Ja, also das, ja. Diese Steigerung. Wir haben erst dieses Eskalierende vom Sound und dann, wie der Druck in der Gesellschaft steigt. So nehme ich das wahr. Mhm. Das ist natürlich sehr individuell, aber ich finde, es passt, es verbildlicht das Ganze einfach unglaublich gut und packt diese Stimmung nochmal so beim Schopf.
Irgendwie zäumt man das Pferd gerade von hinten auf, das Polizeipferd. Du hast gerade gesagt, im Song hört man brechendes Glas und was wie eine Polizeisirene klingt. Ringo Starrs Milchmann bekommt keine Credits auf dem Album und trotzdem hat er abgeliefert.
Ja, nicht nur bei Metal Gods haben sich Judas Priest mit dem Interieur von Ringo Starr ausgetobt. Auch das zerbrechende Glas kommt halt eben von Ringo, genauer gesagt eben von den Milchflaschen, die hier in Tittenhurst Park zu Bruch gegangen sind. Ich hoffe mal, die waren leer, weil Lebensmittelverschwendung ist ja kein
und
Spaß.
Das stinkt auf Dauer, kaputte Milch im Studio.
Oh. Okay, da habe ich keine Erfahrungswerte, Frank, tut mir leid. Ja, aber was die
Wir
Polizei
haben immer nur Milch getrunken.
Natürlich. Also und was die Polizeisirene angeht, nein, Ringo hatte, glaube ich, kein Polizeiauto hinten im Hinterhof stehen, was sie aufgenommen haben, sondern das soll tatsächlich die Gitarre von KK Downing sein, die hier mit einem Tremolo-Haken quasi entsteht. Also der Tremolo-Haken, auch Yammer-Haken genannt, ist ja grundsätzlich ein sehr, sehr beliebtes Werkzeug bei Rock- und bei Metal-Gitarristen. Also kurzer Nerd-Talk zur Erklärung. Also warum heult dieser Tremolo-Haken so? Ne? Also wie gesagt, ich habe Yamaha-Haken. Das liegt halt daran, dass man mit diesem Haken, der an der Gitarre dran ist, unten dran, die Spannung der Saiten und damit halt die Tonhöhe verändern kann. Zieht man an dem Yamaha-Haken, wird die Spannung der Saiten höher und damit wird der Ton auch höher. Mhm. Und drücke ich den Haken runter, so ein dann wird die Spannung geringer und damit wird der Ton auch tiefer. Also mit der Schwingung hat das einfach zu tun, ganz einfach. Also, aber ob diese Polizeisirene, die wir jetzt hören, tatsächlich die Gitarre von KK Downing ist oder ob es eher der dramatische, aufbäumende Sound im Hintergrund ist, ich bin mir da wirklich nicht so sicher, weil dieser Sirenensound, der klingt so glockenklar, ich kann mir das schwer vorstellen.
Also die Frage können wir gleich mal an die Gitarren-Nerds da draußen weitergeben. Ist das eine echte Polizeisirene, die wir gleich hören, oder macht das KK Downing mit der Gitarre? Und wenn ja, dann wie? Schreibt uns an meilensteine@swr.de. Jetzt hören wir nochmal die Milchflasche und die Polizeisirene und das Gas geben. Komm, haus raus! You don't know what it's like.
Tja, aber wie, wie, wie.
Doro, was sagst du dazu? Ich meine, ihr spielt den Song ja auch mal live.
Ja, also wir spielen den Song immer in unserem Set und das ist immer so eines der absoluten Highlights. Der kommt immer vor All We Are, das ist ja unsere größte Hymne. Und besonders dieser Part, der geht immer so gut ab. Also die Leute rasten aus, es ist immer das absolute Highlight. Also das hat nochmal so einen Fund, so eine Power und halt so eine Dramatik und das ist immer ja sensationell. Und wir haben übrigens auch die Polizeisirene, aber die ist dann gesampelt und die Feuer der Drama ab von seinem kleinen Gerät.
Wissen wir also nicht so genau, wie es im Original passiert ist. Aber ihr könnt uns ja schreiben, wenn ihr eine Idee habt, meilenstein.swr.de. Ich habe gerade an ein E-Bow gedacht, ehrlich gesagt, und ein Lautstärkepedal. Aber das gab es, glaube ich, zu der Zeit auch noch nicht. Ich weiß es nicht.
Lassen wir die anderen Leute fachsimpeln und machen wir jetzt erstmal hier weiter. Genau.
Die Zeitschrift Pop Matters nennt das Gitarrenriff des Songs eines der berühmtesten Riffs der Metal-Geschichte. Und das Portal Song Facts nennt das Riff extrem einfach. Aber ist da gerade nicht das der Trick? Ein einfaches, ins Ohr gehendes Riff, darauf lässt sich doch am besten aufbauen, oder Doro?
Ja, auf jeden Fall. Ne? Ist sowas wie, wenn man Picasso, den Maler, nimmt, so die Kunst des Weglassens und die Einfachheit, das birgt manchmal echt Genialität. Also das ist, und auch wenn es so ganz spontan aus dem Bauch rauskommt, das ist meistens so, hat die meiste Magic deswegen. Also es ist schon, es ist genial, weil es auch so einfach ist. Ja, ja.
Und ihr habt ja eine ganz eigene Interpretation davon gemacht, die zeigt, dass man den Song auch ganz anders interpretieren kann. Ne? Also mehr so mit akustischen Instrumenten, mit Orchester.
Ja, ich wollte noch nie eine Orchesterplatte machen, aber jemand hatte mich angerufen und es war für einen guten Zweck. Es war für Rock für Tiere und dann hat man ja so für Tiere gesammelt und das fand ich total spannend. Und dann haben die mich angerufen, ob ich 2, 3 Songs singen möchte und meinte, ja, gerne. Und die meinten, die haben noch viele andere Gäste und Sänger. 2 Wochen später riefen die an, du kannst auch 5, 6 Songs singen, weil es ein paar Leute abgesprungen. Meinte, ja, klar, gerne. Ein paar Wochen später wieder, es sind alle abgesprungen, du bist alleine mit noch einem Sänger, kannst du das machen? Und dann habe ich gesagt, ja, gern. Auf jeden Fall haben wir Breaking the Law damals live mit Orchester gespielt und es war so geil, es kam so gut rüber und dann haben die Fans gesagt, du, das müsst ihr nochmal machen. Ja, und dann hat Wacken davon Wind gekriegt, wir haben dann auch in Wacken gespielt mit so einem 65-Mann-Orchester, war super geil, super geil. Ja, und da haben wir Breaking the Law gespielt in so einer anderen Version und das haben wir dann auch irgendwann aufgenommen und ich finde, die Version ist schön, ist einmal singe ich alleine und einmal im Duett mit Udo Dirkschneider und den Song, den liebe ich nach wie vor in vielen Versionen, auch in dieser Orchesterversion. Ich finde, der hat so ein tolles Gefühl und so eine Power, aber halt anders. Und ja, ich finde, der ist wunderschön. Und auch die Priest-Leute haben gesagt, boah, ey, die Version ist astrein. Also ja.
Hören wir mal rein. Das kann auch ganz anders klingen. Ne? Das ist das Schöne bei so einem einfachen Riff. Man kann es eindrucksvoll einfach umsetzen in was ganz anderes. Ne?
Eben beim Metal ist es ja im Normalfall so, wenn du die Verzerrung weglässt, klingt es ja eh schon ganz anders.
Ja.
There I was completely wasted, out of work and down. All inside it, so frustrated as I drift from town to town.
Song bekommt auch einen ganz anderen Vibe dadurch, ne?
Feel as though nobody cares if I live or die. So I might as well begin to put some action in my life. Breaking the law, breaking the law. Breaking the law, breaking the law.
Und auch die Rhythmik in der Hook ist da so schön.
Ja.
Ich find's toll. Sag ich jetzt einfach so.
Gut. Das war ja erst das Vorgeplänkel. Das geht ja dann noch so richtig ab. Deswegen wird so Spannung aufgebaut. Ganz langsam, ganz. Und meistens singen die Leute auch mit live. Das ist immer ein großer Spaß, wenn das so halb akustisch ist. Alle singen mit. Ja, und dann geht's los. Dann gibt's Power und wird schnell. Und ja, und live spielen wir es auch meistens immer 2-mal so schnell, muss ich auch ehrlich sagen.
Aber ist ja auch schön, ne? Eine Gitarre und 50.000 Leute, die mitschreien. Ist doch toll.
Ja, ja. Und alle liegen sich in den Armen. Meistens haben die Tränen in den Augen. Also ich habe es gerade wieder gesehen. Ich habe vor 3 Tagen in Spanien gespielt, zusammen mit Manowar. Da sind natürlich die totalen Die-Hard-Metal-Fans da gewesen. Ja, und alle haben zusammen gesungen. Und es war so schön. So eine Liebe da, so ein bisschen bierselig. Und och, also es war so geil. Und dann, wenn es dann abgeht, dann flippen die Leute aus. Also es ist super.
Pat, das Video zum Originalsong von Judas Priest hat auch Geschichte geschrieben. Es gilt als eines der ersten konzeptionellen Heavy-Metal-Videos überhaupt.
Ja, und das konnten sie nur drehen. Warum? Weil Living After Midnight vorher so ein Riesenerfolg gewesen ist. Da dachte sich die Plattenfirma, Moment, das läuft ja richtig gut. Jetzt geben wir den Jungs mal Geld und dann gucken wir mal, was passiert. Naja, und dann ist halt eben dieses Video entstanden. Also passend zum Titel Breaking the Law passiert in dem Musikvideo zum Song ein Banküberfall. Ja, also Rob Halford und die Gitarristen Tipton und Downing, die überfallen mit Gitarren bewaffnet eine Bank und klauen aus dem Safe eine goldene Schallplatte vom British Steel. Hätten sie noch mal ein bisschen gewartet, hätten sie eine Platin-Schallplatte klauen können, denn die gab es ja später auch noch für das Album. Und tatsächlich, muss ich ja sagen, wurde bei dem Musikvideo das Gesetz gebrochen. Breaking the Law im Musikvideo zu Breaking the Law. Aber nichts mit der Bank, nein. Was ist passiert? Rob Halford hat im Video, der fährt dieses Gangsterauto und er steht beim Fahren auf. Das ist gegen die Straßenverkehrsordnung und damit ja quasi gegen das Gesetz.
Das sind ja ganz böse Buben. Aber die Geschichte erinnert mich an einen alten Witz aus meiner Kindheit, ne?
Oh Gott, jetzt muss ich mir den anhören.
Wo die Tochter vom Gangster zum Geigenunterricht kommt und macht den Geigenkasten auf und sagt, jetzt steht mein Papa mit der Geige in der Bank.
Ja, wir müssen mal gucken, ob wir den rausschneiden.
Das Plattencover zeigt ein Produkt aus britischem Stahl, eine Rasierklinge nämlich. Ob sie auch aus dem Haushalt von Ringo Starr entwendet ist, ist meines Wissens nicht überliefert. Aber allein der Anblick tut schon ein bisschen beim Hinsehen weh, Doro. Wir hatten es heute schon irgendwie von Rasierklingen.
Ja, es ist halt Rebellion, ja, gefährlich, cool. Also ich finde es super und es ist auch sehr simpel, aber sehr effektiv, das Plattencover, ich liebe es, ja.
Kann man eigentlich sagen, ne, dass das auch so ein bisschen die Punk-Attitüde mit in Metal reinholt, oder? Mit,
ja.
Die Rasierklinge ist doch so ein Punk-Symbol eigentlich.
Auch schon, ja. Also es ist auf jeden Fall Heavy Metal. Also ja.
Naja, ich würde es mir noch mal dreimal überlegen, ob ich eine Rasierklinge an den scharfen Seiten in den Fingern halte. Ich habe noch einen Tipp für alle Doro-Fans. Jan Müller, der Bassist von Tokotronic, war ja auch bei uns zu Gast und der hat auch seinen eigenen Musikpodcast, haben wir ja erzählt, Reflektor. Doro, du warst auch bei ihm zu Gast. Erzähl uns, was habt ihr gemacht da?
Ah, wir haben super viel gequatscht, auch über Sachen, die ich noch nie erzählt habe. Es war super. Der war auch sehr, sehr nett und ich wusste ja gar nicht, dass er sich auch so für Metal interessiert, aber wir hatten ein tolles Level, war super. Wir haben alle möglichen Stories erzählt. Vom Anfang bis zum Ende auch manchmal, ja, so die dunklen Seite des Metals oder des Musikgeschäfts. Wir haben alles durchgesprochen und also das war eine tolle Folge, würde ich sagen.
Wir hatten auch viel Spaß mit ihm und wir verlinken den Reflektor-Podcast natürlich in unseren Shownotes. Eine gute Liveband braucht eine Hymne zum Mitsingen und Mitmachen. Das berühmteste Beispiel ist vielleicht We Will Rock You von Queen. Auf dem eben schon erwähnten Meilenstein News of the World zu finden übrigens. Und natürlich haben Judas Priest auf British Steel auch eine Mitsingnummer. Die trägt das Gemeinschaftsgefühl, welches beim gemeinsamen Entsingen entsteht, sogar im Namen. Hier kommt United. Ach, jetzt weiß ich, an was mich das erinnert. Rumble in the Jungle.
Ah, okay. Ja. Ich mag's, wenn Songs so ein bisschen vorweggehen, ja, und dann knallt's. Ja. Der Song wird, während man ihn hört, immer größer.
Stadionhymne.
Ja. immer mehr Leute sind dabei. Kriege ich wieder Gänsehaut bei schon.
Ja, irre. Ja, United, vereint, eine Hymne für das zu dieser Zeit gar nicht so vereinte Königreich, Pat.
Ja, aber gerade in so schwierigen Zeiten ist so ein Gemeinschaftsgefühl ja schon eine gute und wichtige Sache, würde ich mal sagen, oder? Und auch so dieses Zugehörigkeits- und Identitätsgefühl, das ist ja vor allem bei jungen Menschen, die sich ja eh fragen, ja, wer bin ich eigentlich? Ich glaube, das ist da schon auch nicht so ganz zu vernachlässigen.
Ja, und diese Streiks, ne? Also diese Solidarität unter der Arbeit dann schafft, ne?
Passt genau auch wieder in dieses Zeitgefühl. Also man beschäftigt sich ja, wie gesagt, öfter in diesem Jugendalter und vor allem in so einer Krisenzeit damit, wer bin ich eigentlich, wo will ich hin, was mache ich eigentlich? Und diese Metal-Szene, die ja noch total jung war, wo es ja noch nicht so viel gab, da ist es ja auch nochmal in so einer kleinen Gruppe irgendwie wichtiger, noch so einen Ruf zu machen, so kommt alle zusammen, wir gehören hier irgendwie zusammen. Das ist schon eine starke Botschaft, finde ich. Und ganz ehrlich, ich habe den Song in den letzten Wochen ja ein paar Mal öfter gehört und ich finde, der ist alles in allem einfach so ein bisschen wie so ein klassischer Metal-Fan aussieht oder wahrgenommen wird in der Gesellschaft. Klingt komisch, ich weiß, aber ich erkläre, was ich meine. Also der Song hat ja anfangs wirklich diesen stabilen Beat, so ein bisschen laid back, so ein bisschen harte Gitarren sind natürlich, klar, sind dabei. Also es klingt aggressiv, klingt böse. Also so ein bisschen vielleicht wie so ein Metal-Fan in Leder und Nieten aussieht, ne? Aber in der Hook, wenn der Song dann aufgeht und wir singen United, dann ist er ganz harmonisch. Also, und dann haben wir dieses, wir gehören zusammen, wir kümmern uns umeinander. Das ist aber so ein bisschen wie das Gefühl, was man bekommt, wenn Menschen zum ersten Mal mit Metal-Fans irgendwie sprechen und sagen, Mensch, der sieht so böse aus. Aber die sind ja alle total lieb. Also ich nehme das in meiner kleinen Metal-Welt so wahr. Doro, du hast einen besseren Überblick, was vor der Bühne, auf der Bühne und hinter der Bühne in der Metal-Szene so passiert. Sind die alle so lieb? Gehst du mit meinen Behauptungen mit?
Ja, total, total. Ich würde sagen, die Metaller, die haben alle das Herz am rechten Fleck und das sieht man vielleicht nicht sofort, wenn die da irgendwie so wild aussehen, aber die sind alle herzensgute Menschen. Man kann sich aufeinander verlassen. Deswegen ist da auch so eine starke Verbindung in der Metal-Szene. Also wenn man den anderen sieht, der vielleicht eine Kutte anhat oder lange Haare oder Bullet Belt, also Patronengurt, dann weiß man sofort, der ist ein ganz enger Mitstreiter und enger Freund. Und übrigens war das damals so, also in den 80er Jahren, man war eher so ein Outlaw als Metaller. Also man wurde so vom normalen Volk irgendwie doch so ein bisschen so schräg angeguckt. Man war also nicht akzeptiert. Deswegen war der Zusammenhalt in der Metal-Szene halt noch viel, viel enger. Weil es war so wir gegen den Rest der Welt. Und das war halt, ja, unkonventionell. Und deswegen war das auch irgendwie dann so ein enges Verhältnis unter den Metal-Bands, unter den Metal-Fans, also unter den Metallern. Und jetzt ist das ja so, dass man sehr akzeptiert ist. Also seitdem es Wacken gibt, jeder war vielleicht mal in Wacken oder hat davon gehört. Also jeder kennt sich ein bisschen im Metal aus. Aber damals war man doch so ziemlich geächtet, muss ich sagen, in den Anfang 80er Jahren. Das war gar nicht ohne. Und deswegen war der Zusammenhalt dann noch stärker. Ja, aber die Metaller sind ganz tolle Menschen, ja, mit einem ganz großen, guten Herzen, ja.
Pat. Du wolltest doch was sagen.
Nein, ich wollte das, genau, aber das hat Dora dann schon gesagt, es hat sich jetzt verändert, man ist heute kein Outlaw mehr, ich war es ja sowieso nicht, ich bin ja erst ein bisschen später geboren.
Die Gnade der späten Metal-Geburt.
Genau, die Gnade der späten Metal-Geburt und Metal ist ja im Mainstream angekommen und ich muss ja auch mal eine Lanze brechen, ne? Punk und Metal waren ja so unterschiedliche Sachen, haben sich gehasst. In mir ist es vereint. Ich bin ein Metalhead, der in einer Punkband spielt. Also von daher, wir haben Frieden geschlossen, würde ich behaupten.
Sehr schön. Als wir die 5 Songs für British Steel rausgesucht haben, über die wir sprechen wollen, hat Pat gesagt, dass die Nummer hier unbedingt dabei sein muss. The Rage. Wir sind hier nicht in Jamaika, aber das ist eindeutig Reggae Metal.
Klingt auch so ein bisschen wie, wir sind hier nicht in Seattle, Dirk, oder?
Wir sind hier nicht in Jamaika, Pat.
Aber dieses Zusammenspiel ist einfach geil. Ja.
The Reggae lag ja auch so ein bisschen in Großbritannien, in der Love Police.
Ja, 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 und auch die ganzen Einwanderer.
Ja. Ja, daher kommt's ja, genau. Ja.
da knallt's wieder. Schön. Vibrato.
Ja. Eher ungewöhnlich für eine Metalband, einen Song als Reggae zu eröffnen, aber das ist nicht der einzige Grund für dich gewesen zu sagen, dass diese Nummer dabei sein muss, Pat.
Ja, nee, nicht der einzige Grund, aber also hauptsächlich muss ich ja sagen, ich find's immer total geil, wenn Alben und Songs einen zu einem gewissen Teil auch überraschen.
Unbedingt.
Ja, also und genau das passiert halt hier bei The Rage, finde ich. Also das Intro hier mit dem Bass, mit dem Drumbeat, der so ein bisschen versetzt ist, mit der Gitarre, das ist so anders als alles, was bis dahin auf diesem Album passiert. Und wenn dann aber die Rhythmusgitarre einsetzt und reinknallt, dann ist es wieder 100% Judas Priest, finde ich. Und im ersten Moment denkt man sich, man hört diesen Song, es geht los, irgendwie man holt das Handy aus der Tasche, hä, das sind Judas Priest? Bin ich irgendwie in meiner Playlist verrutscht? Was ist hier passiert? Ja, also das ging den Priest-Jungs übrigens genauso, als Glenn Tipton mit dem Song damals angekommen ist. Sie waren sehr skeptisch, aber sie haben sich überzeugen lassen. Und dann hatte auch jeder wirklich selber Spaß, an diesem etwas anderen Song mal zu arbeiten. Also quasi vor allem Gitarrist K.K. Downing, der hatte dann richtig Bock auf den Song und auf die Arbeit an dem Gitarrensolo. Denn da konnte er sich nämlich mal so ein bisschen anders richtig austoben. Er ist selber riesengroßer Gary Moore-Fan. Klar, kann man verstehen, Gary Moore war super. Naja, und er konnte dort mal so ein bisschen mehr dieses Bluesigere, dieses Emotionalere im Solo richtig rausballern. Das konnte er zum einen richtig rauslassen. Und Rob Halford, wir haben es gerade schon mal ganz kurz gehört, haut hier auch nochmal richtig einen raus und zeigt nochmal, was für eine Power er in seiner Stimme hat und was für ein geiles Vibrato er auch singen kann. Ich glaube, wir hören nochmal rein.
Einfach den ganzen Schluss mal.
Ja.
Unfassbar, wie die Stimme reinkommt.
Auch seine Range von dem Hoch zu dem aggressiven, kratzigen. Ja.
Ach, meine Textzeile. Wusste er nur nichts von.
So richtig typisch. Da habe ich aber auch so ein bisschen Bruce Dickinson-Vibes bei dem Vibrato von Maiden. Ja.
Und jetzt geht's gleich ins Gitarrensolo über. In das Schlusssolo. Es gibt ja zwei.
Und das China-Becken.
Ja, das war kein Besteckkasten. Ja, geht's los.
Viele Bendings. Ja. Pentatonik, ja. Das ist eine Wohltat.
Eine Wohltat fast zum Schluss dieser Folge. So, was ist für dich das Vermächtnis von British Steel?
Ja, es hat ganz, ganz viele Bands beeinflusst. Ich würde sagen, es war eines der allerbesten Bands von der New Wave of British Heavy Metal. Rob Halford, immer noch eines der genialsten Sänger, was wir gerade gehört haben. Boah, das zeigt ja seine Qualität und ist auch noch ein super, super netter Mensch. Sehr, sehr feinfühlig, sehr freundlich, sehr zugewandt, so herzensgut, wie das die ganzen Metaller sind. Also ich finde, die Qualität von Priest ist einmalig. Das Album ist immer noch total zeitgemäß und die Band ist ja immer noch auf ihrem Höhepunkt. Also ich habe sie jetzt ein paar Mal live gesehen, werde sie jetzt auch wieder sehen. Wir werden zusammenspielen beim Rockfest Barcelona jetzt im Juni und dann bei den Scorpions sind die auch noch mal als Support da für das Jubiläum von den Scorpions im Juli. Ist übrigens Alice Cooper und Judas Priest und Scorpions. Ich bin auch dabei als Gast und Also da merkt man so, Judas Priest ist nach wie vor wahnsinnig relevant und ich liebe sie wahnsinnig, so wie am ersten Tag und ja, und besonders Rob Halford. Was für ein toller Sänger und was für ein toller Mensch. Und also ich finde, ja, die British Steel, wenn so junge Leute aufwachsen in die Metal-Szene, ist das auf jeden Fall die Scheibe, ja, wo man sofort Blut leckt, würde ich sagen. Also die muss jeder gehört haben und jeder in seiner Sammlung haben und natürlich gerne als Vinyl. Ich bin nach wie vor Vinyl-Fan, deswegen ich habe sie vor mir stehen. Also ich liebe die Scheibe. Das Beste vom Besten, würde ich sagen.
Noch ein Warnhinweis für alle Metal-Kids, die jetzt sich dieses Album kaufen und reinziehen. Spielt, nehmt das nicht wörtlich mit dem Blutlecken. Ihr müsst diese Kassierklinge nicht in die Finger nehmen. Danke, Doro.
Ich danke. Es war eine Freude, besonders über das Album und über meine Lieblingsband zu sprechen. Und ich wünsche euch alles Gute und haut rein und ja, Power on, ja.
Dankeschön, danke Pat.
Ja, ich sag Horns ab, Pommesgabel in die Luft.
Und danke fürs Zuhören, aber bevor ihr jetzt wegschaltet, habe ich noch einen Tipp für euch. Wenn es noch nicht genug Heavy Metal war für euch, schon kommende Woche reden wir hier über The Number of the Beast von Iron Maiden. Ist eine Wiederholung, die wir aus technischen Gründen machen. Das alte Audio ist nämlich leider nicht mehr abspielbar. Scheint was mit dem Teufel zugegangen zu sein. Und bis dahin hört mal rein in Iron East, Heavy Metal im Osten von den Kolleginnen und Kollegen vom MDR. Denn auch in der DDR war Heavy Metal eine besonders laute, pulsierende und wilde Subkultur mit Bands wie MCB, Beast oder Blitz. Aber als dann 1989 die Mauer gefallen ist, gab es plötzlich auch hier Konkurrenz aus dem Westen. Und für die Fans hat sich eine ganz neue Welt eröffnet. In Iron East erfahrt ihr, wie es in den 90ern mit den Ost-Metal weitergegangen ist. Iron East gibt's natürlich auch in der ARD Audiothek. Ich hörte, der Oscar ist auch noch in der Leitung, sagst du?
Ich bin noch da, ja. Ich hab
mir alles angehört. Du hast zugehört, ja. Das ist. Da hast du heute einen exklusiven Einblick in die Produktion der Meilenstein.
Das war super interessant.
Also, du warst also quasi schon der erste Hörer. Können wir das als einen Stream zählen?
Ja, auf jeden Fall. Obwohl das nicht so meine Musik ist, war das schon eine coole Folge, auch jetzt wieder.
Prima. Oscar.
Okay, danke euch.
Ja, danke dir. Bis dann. Tschüss. Bis dann.
Ciao. Ciao.